ARD. Moin und willkommen zu einer neuen Folge aus dem Wintermärchenland Hamburg. Ich bin Maike Nielsen und wieder habe ich heute erlebt, wie sich Menschen gerade gegenseitig über die rutschigen Straßen helfen, sich anlächeln oder allgemein etwas aufmerksamer sind. Und ihr habt uns das auch erzählt, Annette aus Dulsberg zum Beispiel.
Ich habe gerade heute Morgen meine Nachbarin, links 92 Jahre alt, rechts 88, gefragt, ob ich ihnen vom Einkaufen was mitbringen kann oder ob ich Müll runtertragen soll, weil die Mülltonnen eben auch schwierig zu erreichen sind, da eben auch viel Schnee liegt. Und wollten sie beide nicht, aber haben sich sehr gefreut, dass ich ihnen das angeboten habe, weil beide ein bisschen gehbehindert sind und natürlich Angst haben bei den Verhältnissen, sich draußen zu bewegen.
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und natürlich hilft jeder jedem. Wenn ich jemanden über die Straße gehen sehe, der Probleme hat, helfe ich selbstverständlich.
Ist wirklich herzerwärmend, die Hilfe zwischen Nachbarn oder auch völlig Fremden. Aber wie bereitet sich Hamburg denn jetzt auf den nächsten Schneefall vor? Bekommen Hamburgs Schülerinnen und Schüler bald schneefrei? Haben wir uns gefragt. Und außerdem, wie läuft's bei diesem Wetter jetzt eigentlich gerade im Hafen? Da haben wir auch mal nachgefragt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Skandal um die Gasturbinen, die von Hamburg aus auf die von Russland annektierte Krim geliefert wurden. Da waren ja zwei Siemens-Mitarbeiter angeklagt gewesen und heute ist am Hamburger Landgericht das Urteil gefallen. Wir haben heute den 7. Januar.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Zuerst aber das hier. Seit heute ist es erlaubt, Salz auf die Gehwege zu streuen in Hamburg. Und das hier habt ihr uns dazu gesagt.
Ja, natürlich zwei Seiten, ne? Aber ich glaube, für die alten Leute ist es wahrscheinlich doch schon besser.
Also ich finde das eigentlich im Grunde nicht okay, weil man hat ja gesagt, dass man das privat nicht machen darf, ne? Aber öffentlich ist es dann wiederum akzeptiert. Also da fehlt mir dann, ja, um das mal sozusagen, das Verständnis dafür, ne?
Ich kenne hier ganz viele alte Menschen, die sich kaum aus dem Haus bewegen können, weil hier alles zugeeist ist. Und ansonsten finde ich es doof, dass Salz gestreut werden muss, aber das ist einfach, finde ich, notwendig, bevor man sich hier die Knochen bricht.
Also der Vorteil ist klar, man bricht sich nicht so schnell die Knochen, wenn man die Tage unterwegs ist und die Wege mit Salz bestreut sind. Worin aber die Nachteile bestehen, da haben wir beim NABU nachgefragt und mit Christian Gerbig gesprochen. Der hat uns das erklärt.
Also es sind zwei Aspekte, die da beim Streusalz problematisch sind. Das eine ist, dass es direkt die Bäume, die am Straßenrand stehen, schädigt, also insbesondere die Wurzeln, das Salz. Dadurch werden diese Wurzeln direkt geschädigt. Die Nährstoffaufnahme funktioniert nicht mehr so gut. Also das ist für das Wachstum und dann später für den Laubaustrieb sozusagen keine gute Sache. Und das zweite ist für die Gewässer. Also wenn halt viel Salz in den Gewässern sind, dann verändert das halt auch die Ökologie des Wassers und dementsprechend wirkt das auf alle Lebewesen ein, die in den Gewässern leben. Und deswegen ist Streusalz eigentlich für die Natur eigentlich keine gute Idee.
Ja, soweit also unser Pro und Contra zum Einsatz von Streusalz auf Hamburgstraßen. Der Einsatz von Streusalz, der ist nun erlaubt. Ja, wer sich heute gesagt hat, ganz schön kalt draußen, wird sich vermutlich nicht auf den Freitag und das Wochenende freuen. Denn dann gehen die Temperaturen noch weiter runter, es wird stürmisch und ab Freitag soll es nochmal kräftig schneien. Was heißt das für Hamburgs Schülerinnen und Schüler? Und ja, was heißt das für die Eltern? Was heißt das für alle? Da hat sich Annalena Ehle einmal schlau gemacht. Anna, gibt's denn schneefrei?
Ja, das lässt sich nicht so ganz einfach beantworten, denn laut Schulbehörde können die Schulen selbst entscheiden, ob sie den Unterricht einschränken oder vielleicht sogar ganz ausfallen lassen müssen. Wenn das eintritt, müssten die Schulen aber auf jeden Fall die Eltern informieren. Und die Behörde, die beobachtet zwar die Lage und ist auch mit dem Deutschen Wetterdienst im Austausch, aber sie gibt wohl keine generelle Empfehlung ab. Stattdessen schickt sie jetzt erstmal bis spätestens morgen an alle Schulen ein Infoschreiben, in dem nochmal alle Regeln stehen. Und ja, dazu gehört auch, dass Eltern ihre Kinder auch nicht zur Schule schicken müssen, wenn sie halt wegen der Wetterlage irgendwie ein ernsthaftes Risiko sehen. Mhm. Und dass Schulen vor allem am Stadtrand eben auch den Unterricht in der Schule einschränken oder absagen könnten.
Gibt es denn da sozusagen Plan B? Also können die dann online beschult werden?
Ja, das kommt drauf an, ob die Schulen Online-Unterricht anbieten. Technisch wäre das wohl möglich, vor allem an den weiterführenden Schulen. Aber auch das können die Schulen selbst entscheiden, ob sie das dann anbieten. Und ich habe vorhin mal so stichprobenmäßig ein paar Schulen angerufen. Und da konnte mir jetzt noch niemand eine Info geben, ob sich irgendwas ändert. Also vermutlich warten die Schulen auch noch erstmal ab und entscheiden dann morgen oder vielleicht ja sogar ganz kurzfristig, je nach Wetterlage, ob es irgendwie Einschränkungen oder Änderungen gibt.
Was machen denn Eltern, die berufstätig sind und die ihre Kinder tagsüber nicht betreuen können, wenn die Kinder jetzt zu Hause bleiben müssen, am Freitag angenommen? Also wer kümmert sich dann um die?
Ja, also wenn die Schule wirklich entscheidet, den Unterricht einzuschränken oder abzusagen, muss sie auf jeden Fall auch eine Notbetreuung anbieten. Denn du hast es gerade gesagt, gerade auch jüngere Kinder, die können ja nun auch nicht alleine einfach zu Hause bleiben. Das heißt, wenn das wirklich eintreten sollte und Kinder nicht anderweitig betreut werden können, zum Beispiel bei den Nachbarn, Großeltern, wie auch immer, dann müssten sie sozusagen in die Notbetreuung gehen, die dann angeboten werden müsste.
Ja, okay, es bleibt also spannend. Vielen Dank, Annalena Ehler.
Ja, sehr gerne.
Ja, das Wetter wirkt sich langsam auch auf den Betrieb am Hamburger Hafen aus. Dietrich Lehmann hat da mit allerlei Menschen gesprochen. Noch wird aber auf den Terminals gearbeitet, ne?
Ja, aber es geht ein bisschen langsamer als sonst und es kann immer wieder mal zu Verzögerungen kommen. Da ist die Hafenwirtschaft nicht so gut drauf zu sprechen. Ich habe bei vielen Menschen nachfragen müssen und sie ein bisschen aushorchen müssen und dann kam so die Statements, naja, also es gibt Verzögerungen und wir haben natürlich zusätzlichen Winterdienst. Deswegen kann es auch mal ein bisschen länger dauern.
Was sind denn so die größten Probleme, mit denen Sie jetzt gerade kämpfen müssen?
Also das ist wahrscheinlich nicht viel anders als im normalen Straßenverkehr und wie wir das auch alle kennen, Schnee und Eis muss weg und muss weg heißt im Hafenjargon natürlich nicht nur auf den Flächen, wo man unterwegs ist, sondern zum Beispiel auch bei den Containerstapeln.
Und die Containerstapel, die sind doch auch so nummeriert, ne? Sehe ich das richtig?
Ja, und von das oben? Besondere ist tatsächlich, wenn jetzt ein Container nicht erst irgendwie gerade dahingestellt worden ist, dann ist da vielleicht auch schon mal wieder mehr Schnee drauf, als man sich das vielleicht vorstellen kann, der nicht einfach weggeweht wird. Und der Containerbrückenfahrer oder der Kranfahrer muss natürlich wissen, ist das der richtige Container, den ich da jetzt vielleicht gerade greife? Und dann muss der Schnee runter und noch ein zusätzliches Problem, was es vielleicht im normalen Straßenverkehr oder bei uns zu Hause nicht gibt. Die Container, die haben ja solche Ecken, wo der Container angefasst wird, also wo man das Ganze verriegelt. Und wenn da Eis drin ist, dann muss das notfalls auch von Hand wirklich weggeklopft werden.
Von Hand. Das heißt, da muss ein Mensch hoch und dann so wie so ein Höhenretter praktisch den Container enteisen.
Nicht mein Job, ehrlich gesagt.
Nee, meine auch nicht. Was heißt das jetzt für den Umschlag?
Also konkrete Zahlen kannte mir bislang kein Hafenunternehmen, keine Reederei nennen, wie es da zu Verspätungen, zu Verzögerungen oder vielleicht auch zu Ausfällen gibt. Die Reederei Hapag-Lloyd hat schon ja gestern eine Warnung rausgegeben, dass es nicht nur in Hamburg, sondern auch von Nordfrankreich über Belgien und die Niederlande bis eben nach Norddeutschland zu Problemen geben kann, dass möglicherweise auch große Warnung natürlich, Terminals zeitweise ganz geschlossen werden könnten. Es wird ja Ende der Woche nochmal wirklich wesentlich mehr Schnee erwartet. Das kann also zu Verzögerung kommen und natürlich auch zu Kosten.
Ja, danke schön. Das haben wir dann natürlich im Blick. Du hast es im Blick, Dietrich. Danke.
Gerne.
Wir sprechen jetzt über eine Geschichte, die sich wie ein politischer Thriller liest. Es geht um illegale Lieferungen nach Russland, um die Rolle von Siemens, um die Rolle des Auswärtigen Amts und des Bundeskanzleramts und um zwei ehemalige Siemens-Mitarbeiter. Denen wurde nämlich vorgeworfen, gegen das Russland-Embargo verstoßen zu haben. Ja, sind sie schuldig oder nicht? Darum ging es bei einem Prozess am Hamburger Landgericht. Heute nun ist das Urteil gefallen und Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, hat den Prozess von Beginn an verfolgt. Und sag mal, Elke, bevor wir über das Urteil sprechen, erzähl doch bitte nochmal, was genau den beiden Männern vorgeworfen wird oder wurde.
Ja, also das Ganze war damals, vor 10 Jahren hat das gespielt, ein Riesenskandal. Da wurde halt bekannt, dass Siemens an Russland Gasturbinen geliefert hatte. Die sollten eigentlich auf eine russische Halbinsel kommen. Gelandet sind sie dann aber auf der Krim, die von Russland ja völkerrechtlich annektiert worden war. Das war ein
Riesenskandal. Und die sind dann 2015 dahin gekommen, ne?
2015 wurden sie von Siemens verkauft und gelandet auf der Krim sind sie 2017. Also die haben etwas weiteren Weg genommen. Ausgangspunkt war der Hamburger Hafen. Und jetzt wurde den beiden Angeklagten vorgeworfen, dass sie das eingefädelt hätten. Also dass offiziell die ganzen Vertragspapiere gesagt hätten, ja, das geht in diesen legalen Bereich, wohin man Gasturbinen hätte liefern dürfen. Und die sollen aber gewusst haben, dass es stattdessen auf die Krim gehen soll und sollen das irgendwie heimlich alles eingefädelt haben und damit gegen das Russland-Embargo der EU verstoßen haben. Das waren die Vorwürfe.
Und heute sind die beiden Männer nun freigesprochen worden. Warum denn?
Ja, Freispruch tatsächlich, weil ihnen nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie wussten, dass die Gasturbinen auf der Krim landen. Es ist dann, war dann so, dass das Gericht, der Prozess ging ja relativ lange, seit Juli, vor allem so den ganzen Mailverkehr der beiden nochmal nachgelesen hat, genau geguckt hat, was wurde an Nachrichten empfangen und rausgegeben. Und da ist irgendwie klar geworden, die wussten das nicht und es gab auch keine geheimen Absprachen. Man hat geguckt, ob es irgendwelche Mails vielleicht gibt, wo drin steht Krim oder so, aber war alles nicht. Und dann war irgendwie klar, nee, die haben das einfach nicht gewusst und deswegen sind sie freigesprochen worden. Und ihre Anwälte, die hatten zu Beginn des Prozesses gesagt, naja, die beiden sind ja irgendwie Bauernopfer.
Die haben im Vertrieb gearbeitet, ne?
Der eine hat im Vertrieb gearbeitet, der andere, der war Geschäftsführer von so einem Joint-Venture-Unternehmen. Also beide jetzt nicht gerade die Leitungsebene oder Vorstandsebene von Siemens. Und da hatten die Anwälte halt gesagt, so warum sitzen eigentlich jetzt unsere Mandanten ausgerechnet da? Und das Gericht ist jetzt auch zum Ergebnis gekommen, also der Begriff Bauernopfer ist jetzt nicht gefallen, aber es wurde gesagt, nee, die beiden, die wussten einfach von nichts.
Aber der Vorstand von Siemens, der wusste was.
Nee, also dass die Gasturbinen auf der Krim landen würden, wusste der Vorstand wohl auch nicht. Es ist so, dass Vorstandsmitglieder auch im Prozess gehört wurden als Zeugen. Und irgendwie ist dann klar geworden, das hat der Vorsitzende Richter heute im Urteil nochmal gesagt, man hat diesem russischen Staatsunternehmen, an das die Turbinen verkauft wurden, einfach vertraut. Deswegen, weil es mit dem Unternehmen wohl vorher schon viele Geschäfte gegeben hatte. Also die waren seit Jahren Vertragspartner, man hatte einfach vertraut. Und der Richter sagt aber heute, naja, in der Rückschau, nach dem, was man jetzt weiß und dann auch noch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, muss man sagen, das war damals ganz schön naiv. Aber so naiv war man offenbar und deswegen ist da jetzt niemand für schuldig.
Das Auswärtige Amt, inwiefern war das involviert?
Über das müssen solche Verträge offenbar laufen, das habe ich jetzt auch erst erfahren. Also wenn man nach Russland was liefert, dann wird das geprüft, zumindest bei bestimmten Gütern, ob das eben im Rahmen der ganzen Embargo-Vorschriften ist. Und das Auswärtige Amt war damals einbezogen. Es war auch das Bundeskanzleramt einbezogen, das Bundeswirtschaftsministerium, also wirklich höchste politische Ebene. Und alle haben es abgesegnet. Und umso absurder war es halt, dass diese, ich sage mal in Anführungszeichen, kleinen Siemens-Mitarbeiter jetzt da als Angeklagte gesessen haben. Aber sie sind jetzt ja auch freigesprochen worden.
Ja, aus heutiger Sicht tatsächlich absurd, dass sie das damals alles freigegeben haben. Ne? Ja, aber sehr interessanter Einblick. Dankeschön, Elke.
Sehr gerne.
So, das war's von uns heute. Wenn ihr noch ein Ziel für einen schönen Abendspaziergang sucht, auf der Krugkoppelbrücke, falls ihr das noch nicht gesehen habt, da stehen zurzeit ganz viele Schneemänner und Frauen aufgereiht. Habt ihr uns erzählt und beschrieben?
Ich habe da drüben schon fotografiert. Ich bin ganz begeistert.
Das war eine wunderschöne Idee.
Alles sind so schön.
Und ich habe drüben auch schon einen dazugesetzt.
Also meine hat nur ein Auge.
Die sehen alle sehr schön aus.
Ja, und für alles, was ihr sonst noch wissen müsst, habt ihr ja die NDR Hamburg App. Da stellen wir euch die wichtigsten Hamburg News und Videos immer aktuell rein. Ich sag danke an Lars Unland für den guten Ton heute. Euch jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.